Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir machen heute einen Abstecher auf die Schwäbische Alb. Entwickler der Daimler AG erproben dort nämlich gerade, wie Autos künftig völlig selbstständig Informationen austauschen können. Zum Beispiel, um ihre Fahrer vor Glatteis auf einer Landstraße zu warnen. Außerdem schauen wir mal wieder auf das neue Coronavirus und fragen nach, was von Meldungen zu halten ist, die seit ein paar Tagen kursieren. Meldungen, wonach Infizierte, die nach ihrer Genesung aus dem Krankenhaus entlassen worden sind, erneut an Covid-19 erkrankt sind. Wenn da was dran wäre, dann wäre das besorgniserregend, aber so viel schon mal vorab, es spricht wenig für und viel gegen solche Zweitinfektionen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Auch wenn die Corona-Epidemie gerade vieles überschattet, die chinesische Regierung hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Unter dem Motto Made in China 2025 sollen Unternehmen aus China in den nächsten 5 Jahren Marktführer bei zentralen Zukunftstechnologien werden, etwa bei Big-Data-Analysen und künstlicher Intelligenz. Um das nötige Know-how zu erwerben, kauft man nicht nur systematisch Firmen im Ausland auf, man setzt auch auf Spionage in Industrie- und Forschungslabors. Die USA wollen da nicht länger nur zuschauen, sondern kämpfen mit zunehmend härteren Bandagen gegen diesen illegalen Wissenstransfer. Ende Januar zum Beispiel wurde der Harvard-Chemiker Charles Lieber angeklagt wegen zu enger Kontakte nach China. Frage an die Wissenschaftsjournalistin Dagmar Röhlich, die Geschichte schon länger für uns verfolgt. Was genau wird Charles Lieber vorgeworfen?
Er soll dem FBI und dem Verteidigungsministerium gegenüber nicht ehrlich gewesen sein über seine Kontakte nach China. Da soll er unter anderem an einem 1000-Talente-Programm teilgenommen haben. Das ist ein Programm, das China schon vor Jahren aufgelegt hat, das zunächst 1000 Talente Chinesen, die im Ausland studiert haben, ins Land zurückholen sollte, aber inzwischen dann halt auch andere Wissenschaftler nach China locken sollte, die halt als besonders gut und vielversprechend gelten. Er hat auch der Universität, also Harvard, in dem NIH, dem Medizinischen Forschungszentrum, gegenüber seine Verpflichtung mit diesem Programm verschwiegen und auch seine Kontakte zur Wuhan University of Technology. Wuhan kennen wir jetzt dank Covid ja ganz gut. Mhm. Und zwar soll er ohne Wissen von Harvard dort ein Forschungslabor leiten oder angeboten haben, es zu leiten und chinesische Studenten für 2-monatige Praktika in die USA holen an sein US-Labor. Und für seine Aktivitäten soll er sehr hohe Geldsummen erhalten haben.
Dass Wuhan da auftaucht, ist aber wirklich nur Zufall. Charles Lieber ist ein renommierter Nanowissenschaftler. Woran genau arbeitet der dort und in China?
Also er hat ein spezielles, sehr im Vergleich zu früheren Methoden sehr einfaches und, wenn man so will, preiswertes Verfahren zur Fertigung von Nanomaterialien entwickelt. Und in den USA arbeitet er jetzt daran, aus diesen Nanomaterialien unter anderem Sensoren für Biologie und Medizin zu machen. In China soll die Spezialisierung des Labors ganz woanders liegen, nämlich auf der Batterietechnik. Das geht auch, das ist also im Prinzip möglich. Aber Freunde und Kollegen des Forschers sind doch sehr erstaunt über diese andere Spezialisierung und zweifeln sie auch an.
Nach allem, was bekannt ist, Sie haben es ja angedeutet, hat Charles Lieber durchaus größere Summen aus China erhalten, die er seinem Arbeitgeber und US-Fördermittelgebern gegenüber verheimlicht hat. Aber er ist nicht der Erste, dem vorgeworfen wird, die Hand gegenüber Peking aufgehalten zu haben, oder?
Ja, seit 2018 geht der US-Generalbundesanwalt verstärkt gegen dieses, den unkontrollierten Wissenstransfer vor. Und zwar hat es unter anderem einen ehemaligen Los Alamos-Mitarbeiter erwischt, der auch seine Verwicklung in dieses 1000-Talente-Programm nicht offengelegt hatte. Und auch am Moffitt Cancer Center in Tampa, einer berühmten Krebsklinik, sollen auch Wissenschaftler verschwiegen haben, dass sie da verwickelt sind. Und die mussten auch gehen. Es wird damit gerechnet, dass in nächster Zeit noch viele weitere Verhaftungen oder Anklagen erfolgen werden, genau aus diesem Grund. Und man hat wohl auch chinesische Studenten verhaftet, 2, die versucht haben sollen, Informationen aus dem Land zu schmuggeln.
Könnte diese härtere Gangart in den USA auch politische Hintergründe haben? Also ist die Wissenschaft hier vielleicht nur ein neues Schlachtfeld im Ringen um die globale Vorherrschaft zwischen USA und China?
Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Da stehen sich 2 sehr gute Wissenschaftsnationen gegenüber. Und die eine will der anderen wirklich den Rang ablaufen bzw. den Rang behalten. Die Probleme sind aber auch real. Aber es ist natürlich jetzt nicht keineswegs so, dass jetzt jeder chinesische Wissenschaftler in Wirklichkeit für die chinesische Regierung arbeitet. Das ist ein schwieriges Feld, wo jetzt erstmal entwickelt werden muss. Wie findet man raus, mit wem man Kooperation eingehen kann und mit wem nicht? Klar ist, dass von chinesischer Seite sehr viel Geld fließt für Projekte, für Institute, für Personen und dass sie die Zusammenarbeit mit wirklichen Spitzenwissenschaftlern anbieten. Das sind natürlich Anreize, die sich kaum ein Wissenschaftler entgehen lassen möchte von sich aus.
Nun gibt es solche Bestrebungen, wissenschaftliche Kooperation mit China genauer auf den Prüfstand zu stellen in den USA, wie wir gehört haben, aber auch anderswo, oder?
Ja, auch in Großbritannien wird da im Moment sehr drauf geachtet. Dort sind 100.000 chinesische Studenten und Jugendforscher. Und es wird gesagt, dass man durchaus fürchtet, dass einige dieser Forscher für die chinesische Rüstungsindustrie tätig sind oder Wirtschaftsspionage betreiben. Und ein australischer Think Tank wirft großbritannischen britischen Großforschungseinrichtungen vor, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die an der Entwicklung von Hyperschallraketen beteiligt sind. Das können ganz zivile Projekte sein, aber man kann die Sachen halt auch anders nutzen und anscheinend ist das Bewusstsein ein bisschen unterrepräsentiert im Moment.
In der Regel steckt bei Hyperschall durchaus militärische Anwendung dahinter. Wie sieht denn die Lage in Deutschland aus?
Ganz ähnlich. Es wird gesagt, dass Deutschlandforscher ein wenig naiv sind in dem ganzen Bereich und dass man halt nicht genau genug darauf achtet, was da alles an Entwicklungen kommt. Die Grünen-Fraktion hatte eine kleine Anfrage gemacht an die Bundesregierung und da hat die Bundesregierung dann gesagt, dass sich seit 2015 die Durchsetzung der Parteilinie auch im Bereich der Wissenschaftsfreiheit verschärft hat und dass die Kommunistische Partei durchaus sowohl ihre Wissenschaftler im Ausland als auch umgekehrt Gastwissenschaftler in ihrem Land genau versucht zu beeinflussen und alles genau im Auge behält. Aber sie betont auch, dass in meisten Projekten alles wunderbar ist und dass da keine Beeinflussung stattfindet. Aber man muss aufpassen.
Das klingt aber schon so, als ob Sensibilisierung Not täte. Wie könnte die denn passieren? Welche Maßnahmen sind da geplant?
Ja, es ist jetzt geplant, dass man eine Clearingstelle sozusagen einrichtet, ein China-Kompetenzzentrum, an das die Forscher sich wenden können mit ihren Projekten, damit man dann abschätzen kann, ja, das ist völlig problemlos oder hier könnte es Verwicklung geben und wie geht man am besten damit um?
Die Methoden, mit denen China zur Wissenschaftssupermacht aufsteigen will, rufen zunehmend Kritik auf den Plan. Infos und Einschätzungen dazu waren das von Dagmar Röhlich. Vielen Dank. Über 89.000 Menschen weltweit haben sich inzwischen mit dem neuen Coronavirus infiziert, Stichwort Wuhan. Auch in Deutschland steigen die Fallzahlen weiter und bei einer Pressekonferenz heute in Berlin betonten die versammelten Experten um den Gesundheitsminister Jens Spahn deshalb einmal mehr, bei den allermeisten Betroffenen verläuft die Infektion so harmlos wie eine Erkältung. Harmlos ist das SARS-Coronavirus 2 deshalb dennoch nicht, denn wenn sich hierzulande schnell zigtausend Menschen anstecken sollten, könnte es eng werden bei der medizinischen Versorgung und die Corona-Epidemie für die Gesellschaft als Ganzes ein Problem. Ob es wirklich so kommen könnte, können selbst Fachleute wie der Virologe Professor Christian Drosten von der Berliner Charité nicht absehen, einfach weil es noch so viele Unbekannte gibt.
Es ist fast unmöglich im Moment zu sagen, wie gefährlich das Virus ist. Gefährlichkeit ist keine Zahl und das ist eigentlich der Grund, warum wir hier Erklärungen liefern müssen, die wir zum Teil selber nicht haben oder selber gerade erst dabei sind zu verstehen und weshalb ein Experte, der in der Öffentlichkeit spricht, auch immer sagen muss, das kann sich alles innerhalb von kurzer Zeit auch wieder ändern von der Einschätzung her.
Auch die Experten fahren also auf Sicht, haben wir gerade gehört. Und weil noch so viele Fragen offen sind, kursieren dann natürlich immer auch wieder Gerüchte, die für Unruhe sorgen. Zum Beispiel jenes, wonach Infizierte in Japan und China, die die Krankheit bereits überstanden hatten, erneut an Covid-19 erkrankt sind. Wenn solche Zweitinfektionen tatsächlich vorkommen, wäre das besorgniserregend und sehr ungewöhnlich. Deshalb die Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth in Berlin. Wie belastbar ist denn die Indizienlage in dieser Sache?
Ja, also ein bisschen mehr als ein Gerücht ist das schon, aber die Datenlage ist tatsächlich noch ziemlich verworren. Es gibt einmal einen Bericht über 4 chinesische Patienten, der ist im Fachjournal JAMA veröffentlicht worden, also durchaus seriös. Und dann gibt es einen zweiten Bericht über eine Japanerin. Und all diese Menschen, die waren nachgewiesen an Covid-19 erkrankt. Aber nach einer Weile verschwanden die Symptome, die fühlten sich wieder gesund. Und der Test für dieses neue Coronavirus, der war auch negativ. Eigentlich würde man sagen, alles vorbei, Glück gehabt. Und eigentlich sollten diese Personen dann nach einer überstandenen Infektion Antikörper bilden und vor weiteren Infekten mit diesem speziellen SARS-CoV-2 geschützt sein. Aber bei diesen 5 Leuten ließ sich das Virus nach einiger Zeit erneut nachweisen. Die Japanerin, die hat sogar erneut schwere Krankheitssymptome entwickelt. Das sind die Berichte, die stehen fest. Unklar ist, wie die nun zu interpretieren sind.
Aber woran genau gibt es denn da jetzt Zweifel? Nach allem, was Sie schildern, also Virusnachweis, Genesung, neue Erkrankung, erneuter Virusnachweis, das klingt doch recht schlüssig. Wieso sollte das keine zweite Infektion gewesen sein?
Ja, also verschiedene deutsche Virologen haben sich die Veröffentlichungen für das Science Media Center angesehen und die sind nicht wirklich überzeugt. Vor allem sind sie nicht sicher, ob das Virus tatsächlich verschwunden war. Der Test selber, der ist ja hochempfindlich, aber was schwierig ist, das ist die Probenentnahme. Da nimmt man so ein langes Wattestäbchen, das wird ganz hinten im Rachen reingesteckt, da wird rumgeschubbert, das ist wirklich unangenehm, da muss man würgen. Und ob das ganz gründlich gemacht wird, wenn die Leute eigentlich schon wieder gesund sind, das ist in diesen Veröffentlichungen nicht wirklich klar geworden. Ein zweites Problem, das besteht tatsächlich in der Empfindlichkeit dieses Tests. Der weist da das Erbgut des Virus nach, aber ob dieses Erbgut sozusagen als Spruchstück irgendwo im Rachen noch rumliegt oder ob das wirklich sich um infektiöse Virenpartikel handelt, das ist nicht klar. Versuche bei Christian Drosten, den haben wir ja gerade gehört, in Berlin an Proben von den Patienten aus Bayern, die haben gezeigt, selbst wenn es keine infektiösen Viren mehr im Rachen gibt, reagiert der Test trotzdem noch über eine Woche lang positiv. Das ist sozusagen ein Nachschleppen von Viruserbsubstanz. Das kennt man im Übrigen auch von anderen Viren, also zum Beispiel von Masern oder von Zika.
Aber nun ist ja zumindest die Japanerin, über die berichtet wurde, tatsächlich krank geworden. Dafür muss es doch eine Ursache gegeben haben.
Das ist richtig, aber die Symptome, die Covid-19 kennzeichnen, die sind ja leider relativ unspezifisch. Also das machen ja auch noch viele andere Erkältungsviren, einschließlich der gefährlichen Grippeviren. Also es könnte durchaus sein, dass diese Frau einfach Pech gehabt hat und nach dem neuen SARS-Virus auch noch einen Influenza-Virus erwischt hat. Für den Einzelnen klingt das jetzt erstmal unwahrscheinlich, aber wir sprechen ja inzwischen über fast 90.000 Infizierte und da ist so eine Doppelinfektion durchaus im Bereich des Möglichen.
Wenn das so ist, warum haben denn dann diese Fälle trotzdem so große Aufmerksamkeit auch medial bekommen?
Naja, wenn sich das bestätigen sollte, dann würde diese Infektion mit dem neuen Coronavirus nicht automatisch eine schützende Immunantwort auslösen. Man könnte sich sozusagen immer wieder und wieder infizieren. Das ist einerseits beängstigend, würde auch die Bekämpfung des Virus wirklich schwer machen. Aber nach den Erfahrungen, die man jetzt mit SARS und MERS hat, da zeigt sich doch, dass die Antikörper tatsächlich produzieren. Und es gibt auch tatsächlich Hinweise, dass das bei diesem neuen Coronavirus auch passiert und dass die Infektionszahlen in Wuhan langsam wieder runtergehen, das zeigt doch auch, dass sich die Leute nicht wirklich immer und wieder neu anstecken, sondern dass sie dann wirklich eine Immunantwort entwickeln und auch geschützt sind.
Was bedeutet all das jetzt für den weiteren Verlauf der Corona-Epidemien?
Ja, also man kann wirklich sagen, das Virus ist neu. Im Moment hat keiner einen Immunschutz. Theoretisch kann sich jeder anstecken. Die meisten, wie gesagt, leichter schnupfen. Und danach sollte man dann eigentlich eine Immunantwort entwickelt haben. Die, die es schwer trifft, die werden das auch haben, wenn sie die Krankheit überstanden haben. Und dann sollte das Virus eigentlich keine weitere Chance mehr haben. Das sollte sich dann so entwickeln wie die anderen Coronaviren in Deutschland auch. Die machen nämlich einfach Erkältung jedes Jahr.
Zweitinfektionen mit dem Coronavirus sind nach allem, was wir heute wissen, keine reale Gefahr. Infos und Einschätzungen dazu waren das von Volkhard Wildermuth. Vielen Dank. Moderne Autos sind fahrende Computer. Mit hunderten von Sensoren sammeln sie ständig Informationen über ihre Umwelt. Bislang behalten sie diese Daten allerdings weitgehend für sich. Aber das soll sich ändern. Car2X heißt das Schlagwort, unter dem die Entwickler an der Vernetzung aller Fahrzeuge tüfteln. Was schon geht und wozu es gut sein soll, hat Maximilian Schönherr kürzlich erfahren bei einer Spritztour auf der Schwäbischen Alb.
So, ich bin in einem Auto, das hat ein großes, relativ großes Display vorne. Ich sehe da ein graues Ausrufezeichen. Wir bewegen uns direkt drauf zu. Wie weit sind wir noch entfernt?
Diese Frage stelle ich Nico Kleiner von der Mercedes-Benz AG, der neben mir am Steuer sitzt. Ich würde mal sagen, ein paar hundert Meter und 10 Sekunden, bevor wir an dem Gefahrenpunkt ankommen, müsste das Auto anfangen, uns zu warnen. Blinkt dann im Navigationssystem rot auf und macht eine Sprachausgabe, dass wir auf eine Gefahr zulaufen.
Und wer hat diese Warnung gesetzt?
Ein Verkehrsteilnehmer, der einfach eine Gefahr irgendwie entdeckt hat.
Achtung, Verkehrsereignis voraus.
Man sieht auch, dass es hier rot blinkt. Und jetzt sehe ich, da ist eine Gefahr. Das heißt, ich fange nicht erst an zu bremsen, kurz bevor ich das Auto sehe, sondern ich bin mental, bin ich längst darauf vorbereitet und das, bevor ich überhaupt was sehe.
Nico Kleiner ist Leiter der Entwicklungsabteilung für Cloud-Technologien. Am Straßenrand stand ein Fahrzeug mit Warnblinksignal. Keine große Gefahr, aber gut, dass wir auf dieser kurvigen, feuchten Straße auf 600 Höhenmetern etwas langsamer gefahren sind. Das andere Fahrzeug nimmt wie unseres an dem Feldversuch im Zollernalbkreis teil und hat die Betätigung des Warnblinkknopfs an alle Fahrzeuge in einem Umkreis von 4 Kilometern gemeldet, ohne Zutun des Fahrers. 4 Kilometer ist für K2X-Technologien viel. Die meisten anderen Automobilhersteller bedienen nur einen Radius von einigen hundert Metern. Sie setzen dafür ein auf Fahrzeuge erweitertes WLAN-Protokoll ein, WLAN-P genannt. Auch die im letzten Jahr herausgegebene EU-Leitlinie zum vernetzten Fahren setzt darauf. Die Kritiker sagen, wer WLAN für die Kommunikation von Autos vorantreibt, behindert Einsatzmöglichkeiten für das 5G-Mobilfunknetz der nahen Zukunft. Mercedes-Benz geht einen eigenen Weg. Nico Kleiner und seine Kollegen nutzen etwas, was schon da ist, nämlich das normale Mobilfunknetz zur Übertragung der Sensordaten des Autos. Es ist dabei fast egal, ob das Netz langsam ist oder irgendwann 5G schnell sein wird.
Also es geht natürlich mit 5G, aber wir brauchen es nicht zwingend, weil die Datenmengen relativ klein sind. Ja, wir reden da von ein paar Kilobyte.
Matthias Hartl leitet die K2X-Gruppe bei Mercedes-Benz. Das Testgebiet ist bewusst gewählt, um mit dem Streudienst im Winter zusammenzuarbeiten. Das Streugebiet ist viel zu groß, um mit WLAN abgedeckt zu werden, und es bietet viele Szenarien, wo die Fahrzeugsensorik Schnee, Nebel oder Glatteis erkennt und per Funk meldet. Jan-Peter Lorenz ist Chef des Straßenbauamts im Zollernalbkreis und erwartet, dass die Fahrer der Streufahrzeuge ihre Routen besser planen können, um schneller an Orte zu gelangen, wo sich Eisregen bildet. Umgekehrt aber möchte er auch
Stellen finden, wo wir zu viel gestreut haben, sodass wir dann auf langfristige Sicht Salz sparen können, einmal Wirtschaftlichkeit verbessern und natürlich auch was für den Umweltschutz tun können.
Anders als andere Automobilhersteller, die neben den Sensor- und Positionsdaten auch eine Fahrzeugkennung ins Netz übertragen, verzichtet Mercedes-Benz auf jegliche Daten, die einen Rückschluss auf das Fahrzeug zulassen, sagt Cloud-Chef Nico Kleiner. Er betont aber auch, dass ein Alleingang zu nichts führe und deswegen die Datenanbindung von Fahrzeugen anderer Hersteller gewährleistet sei.
Die Daten können Sie teilen in den Cloud-Systemen, damit sehr einfach von A nach B konvertieren. Sie müssen überhaupt keine hardware-kompatiblen Technologien haben, sondern Sie können einfach die Daten umwandeln und ein Slippery Road Event im Datenformat Daimler in ein Datenformat VW umwandeln und schon kann der VW damit arbeiten und umgekehrt wie mit den VW-Daten und wir kommen schnell in die Fläche und können mehr für die Sicherheit tun.
Für so ein Slippery Road Event, also eine kleine Rutschpartie, fahren wir enge Straßen hoch auf 800 Meter Höhe, halten kurz. Beim Anfahren soll das Stabilisierungssystem ESP jetzt automatisch die Glatteismeldung in die Cloud senden, über die im Wagen eingebaute SIM-Karte. Diese Warnung wird dann innerhalb von wenigen Sekunden als Warnpunkt im Navi aller Fahrzeuge im Umkreis verteilt.
Und da ist er schon. Innerhalb sogar einer Sekunde hat er hier eine rutschige Fahrbahnmarkierung markiert. Jedes Fahrzeug, das nach mir kommt, würde sofort gewarnt werden, Vorsicht, rutschige Straße, und könnte hoffentlich dann rechtzeitig abbremsen und wir könnten einen Unfall vermeiden.
K2X im Praxistest auf der Schwäbischen Alb. Eine Reportage war das von Maximilian Schönherr. Die Polarstern hat endlich Besuch bekommen von einem lange erwarteten Versorgungseisbrecher. Details in der ersten Meldung heute von und mit Piotr Heller.
Das Forschungsschiff Polarstern driftet seit Oktober festgefroren an einer Eisscholle durch die Arktis. Im Rahmen der Expedition Mosaik erforschen Wissenschaftler dort die Auswirkungen des Klimawandels. Eigentlich hatte Mitte Februar der russische Eisbrecher Kapitän Dranitsin die Polarstern erreichen sollen, kam wegen dicker Eismassen jedoch nicht voran. Am Freitag kam der Eisbrecher dann verspätet an sein Ziel. Seitdem werden Crew und Material zu Fuß auf Schneemobilen und mit Pistenraupen zwischen den Schiffen ausgetauscht. Die Universität Cambridge meldet derweil, dass die Expedition letzte Woche einen Rekord gebrochen hat. Am Dienstag war die Polarstern mit 88 Grad 36 Minuten nördlicher Breite so weit in den Norden vorgedrungen wie noch kein Schiff zuvor im arktischen Winter.
Die Auswirkungen des Coronavirus in China lassen sich in der Luft messen.
Nämlich über den Stickstoffdioxidausstoß. Die NASA hat zwei Satellitenbilder veröffentlicht, auf denen die Konzentration dieses Luftschadstoffs über China zu sehen ist. Anfang Januar war diese Konzentration demnach deutlich höher als im Februar, also nachdem die Behörden angefangen haben, Teile des Landes abzuriegeln und Industrieanlagen zu schließen. Laut NASA-Forschern ist die Luftverschmutzung zunächst in Wuhan zurückgegangen und später im Rest des Landes.
Japanische Ingenieure haben den Spin von Quantenpunkten mit einer neuen Methode gemessen.
Das könnte sich bei der Entwicklung von praktikablen Quantencomputern als hilfreich erweisen. Die müssen für ihre Berechnungen Daten in Form von Qubits speichern. Dabei kann es sich zum Beispiel um den Spin, also den Eigendrehimpuls eines Elektrons in einem Quantenpunkt handeln. Das Problem ist das Auslesen dieses Speichers. Wiederholt man den Prozess oft, kann das den Spin des Elektrons verändern und die Information beeinträchtigen. Die Forscher haben daher eine neue Methode für das Auslesen entwickelt. Sie übertragen den Spin sozusagen auf ein benachbartes Elektron und lesen ihn dort aus. Mit diesem Ansatz zerstörten sie die Information deutlich seltener als bei der klassischen Methode zur Messung von Spinzuständen. Die Studie ist im Fachblatt Nature Communications erschienen.
Eine Oberflächenbehandlung per Laser soll dafür sorgen, dass Bauteile nicht vereisen.
Eis ist vor allem auf Flugzeugtragflächen ein Problem, denn es verschlechtert deren aerodynamischen Eigenschaften. Darum werden Flugzeuge im Winter vor dem Start mit Chemikalien vom Eis befreit. Manche Maschinen verfügen zudem über Wärmepaneele, damit sich während des Fluges kein Eis bildet. Forscher aus Deutschland haben nun eine Methode entwickelt, die das Enteisen vereinfachen könnte. Dafür erzeugten sie mittels Lasern Nanostrukturen auf den Oberflächen. Für das Auge unsichtbar sorgen sie dafür, dass Eis nach einiger Zeit von alleine abfällt oder zumindest mit deutlich weniger Energie entfernt werden kann. Windkanaltests hätten den Nutzen bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Fraunhofer Instituts für Werkstoff- und Strahltechnik.
Forscher haben erstmals die Seehundbestände in der Elbe ermittelt.
Sie untersuchten dabei die Wattflächen der Tide-Elbe, also in dem Teil des Flusses, der sich von der Mündung bis kurz vor Hamburg erstreckt. Außerhalb des Sommers haben die Experten im Schnitt 60 bis 200 Seehunde gezählt. Zur Wurfzeit im Juni und Juli sei die Zahl auf 530 angestiegen, heißt es von der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Die Zählung entlang der Elbe füllte eine Wissenslücke bei der Seehundpopulation. Die sei bisher vor allem im Wattenmeer erhoben worden, teilte die Bundesanstalt mit. Mit den neuen Daten ließe sich die Entwicklung des Bestandes besser einschätzen. Außerdem könne man dank des Wissens bei Bauarbeiten entlang der Elbe noch mehr Rücksicht auf die Tiere nehmen.
Sternzeit, 2. März. Weiteres Warten auf James Webb. Vor 2 Jahren hat die NASA den Starttermin für das James-Webb-Weltraumteleskop auf März 2021 festgelegt. Doch das lässt sich nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 12% schaffen, heißt es in einem Bericht des Rechnungshofs der Vereinigten Staaten. Ursprünglich war der Start des neuen Weltraumteleskops für 2009 vorgesehen. Doch diese Mission ist extrem komplex und so wurde dieser Termin immer wieder verschoben. Im August des vergangenen Jahres waren die optischen Teile erstmals mit dem Rest des Satelliten verbunden worden. Bei den folgenden Tests stellte sich heraus, dass 2 elektronische Bauteile fehlerhaft waren. Das James-Webb-Team hat die Komponenten ausgetauscht, was weitere Tests erforderlich machte. James Webb wird das größte je gebaute Teleskop im All sein. Sein Spiegel hat 6,5 Meter Durchmesser und besteht aus 18 Segmenten. Sein Sonnenschild, der das Teleskop stets im Schatten halten soll, hat die Ausmaße eines Tennisplatzes. Beim Start mit einer Ariane 5-Rakete ist das riesige Teleskop buchstäblich zusammengefaltet. Im All müssen dann fast 180 Schritte beim Ausklappen von Optik, Sonnensegeln, Antennen, Hitzeschild und so weiter glücken. Geht nur einer schief, ist die Mission verloren. Daher sind die Tests am Boden besonders wichtig. James Webb soll tief ins Innere von Staubwolken und hinaus bis zu den ersten Sternen am Rand des Universums blicken. Mit ganz viel Glück schon im nächsten Jahr, vermutlich aber erst etwas später.
So viel für heute von Forschung aktuell. Schlafwagen sind auf den Schienen selten geworden, aber vielleicht feiern sie in der EU bald ein Comeback. Wieso, das verraten die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.